Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des NRG Outside Zone Talks, da waren es nur noch wenige Minuten bzw. Stunden bis zum ersten Preseason-Spiel, bis wir das erste Mal auch Trey Lance live für fast eine ganze Halbzeit sehen werden. Wir haben uns jetzt deswegen im nächsten Teil unserer kleinen Miniserie nochmal etwas genauer die Running Backs und die Linebacker unter die Augen genommen, sind auch durchaus ein bisschen kritischer vorgegangen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören und wir hoffen, wir könnten mit der kurzen Episode noch die Zeit etwas überbrücken bis zum Kickoff. Go Niners!
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Wir machen weiter mit unseren Position Previews, nachdem wir schon über die ersten Positionsgruppen bei den Niners relativ ausführlich gesprochen hatten, soll es jetzt weitergehen und zwar wieder mit einer Gruppe der Offense und einer Gruppe der Defense, auch immer so die Positionen, die sich so ein bisschen gegenüberstehen, auch im Game. Deswegen soll es heute weitergehen mit den Running Backs der 49ers und den Linebackern. Ich will mir da jetzt irgendwie keine Bewertung rausnehmen, inwiefern diese Positionsgruppen jetzt irgendwie zu irgendeiner Top 10, Top 15 oder sonst was gehören. Wir wollen einfach mal ganz entspannt ein bisschen über die Spieler reden, die da uns zur Verfügung stehen, die da auch die Tiefe der Position ausmachen und ja, welche Spieler möglicherweise ja auch für eine Überraschung gut sind jetzt im nächsten Jahr. Und dafür habe ich wieder den Moritz dabei. Freut mich, Moritz.
Ja, willkommen zurück.
Jo, ich würde sagen, bei der Ausgabe, wo wir jetzt über die O-Line und D-Line geredet haben, sind wir ja auch ein bisschen ausschweifend geworden. Ich glaube, alleine die Anzahl der Spieler jetzt auf den beiden Positionen lässt es gar nicht zu, dass wir da so lange drüber reden, aber wir schauen mal, wo wir dann am Ende bei rauskommen. Letztes Mal haben wir mit der Offense angefangen. Ich würde vorschlagen, diesmal machen wir den Start einfach bei der Defense. Und da glaube ich, gibt es relativ wenig zu sagen, außer erstmal einen Namen. Fred Warner. Ich weiß nicht, Moritz, hast du da noch viel, was du für Superlative für ihn findest?
Extrem gut, beste Linebacker der NFL, besser als Bobby Wagner, größer dabei an die German Seahawkers. Nebenbei ist auf Instagram immer so ein bisschen ein Battle auf Instagram zwischen uns. Sonst nicht wirklich viel. Mit der beste Linebacker der NFL. Mittlerweile nur noch der zweithöchst bezahlte Linebacker der NFL. Darius Leonard hat ihn ja jetzt überholt. Ich glaube mit 500.000, 600.000 mehr im Jahr oder so. Knapp 1 Million, so einen Dreh. Ich glaube, über den brauchen wir gar nicht viel sagen. Pass Coverage Beast, Run Stuff deutlich besser, als man von seiner Statur her erwarten würde. Leader der Defense, seitdem er das erste Mal als Third Round Pick auf dem Feld stand, immer die Plays gecallt. Ich glaube, da braucht man gar nicht viel zu sagen.
Ja, also der absolute Wahnsinn. Es ist ähnlich wie bei George Kittle oder so, wenn man irgendwelche Offensive Previews macht. Es wird eigentlich dem Ganzen nicht gerecht, dass man dann die so auslässt, weil das einfach wirklich so eine Stufe über den anderen Spielern irgendwie ist, dass man einfach mit einer gewissen Selbstverständlichkeit daran geht und sagt, jo, das sind Elite-Spieler, da musst du dich nicht groß irgendwie wenden oder so, da willst du nicht viel finden, über was man da sprechen kann. Fred Warner letzte Saison wirklich fantastisch gespielt, trotz der ganzen Verletzungen, war ja wirklich in jedem Spiel hast du einfach diese Qualität gesehen, die er mitbringt. Er war da zum Teil wirklich eine Klasse besser als die Spieler um ihn herum und das ist nicht mal böse gemeint gegen die Spieler, die mit ihm auf dem Feld standen. Er ist einfach so gut und da braucht man, glaube ich, wirklich nicht viel Worte drüber verlieren, auch wenn es ihm, wie gesagt, nicht ganz gerecht wird. Aber ich glaube, das erledigen andere. Es gibt zahlreiche gute Artikel auch vom PFF oder auch von anderen Experten, die ihn da huldigen. Deswegen können wir noch einmal nur klarstellen, wie dankbar wir sind, dass wir so einen Linebacker erleben durften und dürfen. Ich glaube, die Niners, das hat ja irgendwie jetzt mittlerweile eine relativ lange Historie, dass da wirklich fantastische Linebacker spielen. Und Fred Warner ist einer davon, ist jetzt die nächsten 5 Jahre auch noch an die Niners gebunden. Besser geht's nicht. Deswegen er auf jeden Fall so der wichtigste Mann, was den Linebacker-Korb angeht. Und dahinter wird's ein bisschen dünn. Also ich muss ehrlich gestehen, diese Strahlkraft von Fred Warner, die ist riesig und er hat einen ziemlich großen Schatten, aber ob da wirklich dann Spieler heraustreten können, darf man gespannt sein. Ne? Also Dre Greenlaw, klar, ist auch ein überdurchschnittlicher Linebacker, aber dahinter wird's dünn, oder? Also ist das jetzt nur mein subjektiver Eindruck oder siehst du es auch so?
Ich sehe es eigentlich genauso wie du. Dre Greenlaw ist halt er ist so ein bisschen, er ist halt, man kann ihn schlecht beschreiben, er ist so ein bisschen above average, wie du es gerade schon richtig gesagt hast, also so über den Durchschnitt. Man hat ja einiges Gutes gehört von ihm aus dem Trainingscamp, hat auch vor dem Trainingscamp vor allem viel Gutes gehört, dass er sehr, sehr gute Shape ist, also eine sehr, sehr gute Form. Was auch sehr wichtig ist, weil, wie du sagst, danach wird es dünn und wir werden ja wahrscheinlich auch wieder mit relativ viele Snaps nur mit zwei Linebackern spielen, weil wir halt einfach ein Nickel sind und dann ein dritter Cornerback draufkommt, wie es letzten Jahr jetzt auch schon immer der Fall war. Aber da müssen wir halt wirklich hoffen, dass die beiden fit bleiben, vor allem, weil es in Drake Queen ja auch schon jetzt, glaube ich, hier steht ein Q, also für Questionable dabei, leicht angeschlagen ist. Ja, muss man jetzt mal aufpassen. Wen man vielleicht noch so ein bisschen nennen könnte, der auch unser dritter Starting Linebacker vermutlich sein wird, ist Aziz Al-Shaair. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen.
Klingt gut.
Der hatte letzte Saison dann die Rolle des Strongside Linebackers übernommen, nachdem dann Ding getradet worden ist. Alexander getradet worden ist, genau. Hat es eigentlich ganz solide immer runtergespielt als Strongside Linebacker. Klar, es ist so ein bisschen wie Nose Tackle, ist wichtig für die Plays, die er drauf ist, aber die Anzahl der Plays, die er jetzt wirklich spielt, ist halt nicht so hoch. Deswegen wird man sich halt wirklich schon so meistens auf Track, Greenlaw, Fred Warner einschießen. Ja, also danach ist halt, wie du sagst, eigentlich relativ ebbe. Was mir noch auffällt, wen wir haben, wäre zum Beispiel Marcel Harris, der ja eigentlich, wir haben vorhin fälschlicherweise gesagt, beziehungsweise in der letzten Folge, dass er sich die Achillesferse gerissen hat. Wir meinten natürlich, wir haben es ja dann auch noch korrigiert. So ein bisschen jetzt, ja, er steht im Roster offiziell drin im Depth Chart, hinter Trey Greenlaw der nächste Weakside Linebacker ist. Da muss man so ein bisschen gespannt sein. Er war ja immer ein Strong Safety, das heißt, es ist eine relativ ähnliche Position vom Spielen her. Es ist jetzt nicht so viel Unterschied, wie wenn es ein Strongside Linebacker wäre zum Beispiel. Aber das ist halt Fragezeichen. Kann er das? Er hat immer gute Sachen gezeigt, gute Ansichten auf Safety, war coverage-mäßig immer ein bisschen schlecht. Das ist auf Linebacker vielleicht ein bisschen besser, wenn er nicht Receiver covern muss, sondern eher Tight Ends und Running Backs. Ja, ist die Frage, ob man da jetzt viel von halten muss. Und sonst sehe ich halt da eigentlich danach wirklich keinen mehr, den man jetzt wirklich kennen müsste. Vielleicht also noch ein Justin Hilliard, der wirklich in der College ganz, ganz gut war. Aber sonst, nee. Und noch ein Hilliard ist halt Fragezeichen, ob er überhaupt das Roster schafft.
Genau, ja. Also die Namen, du hast sie jetzt alle schon genannt. Ich lese es mal vor. Also wir haben noch Demetrius Flanagan-Foles, der war letztes Jahr auch auf dem Roster. Hat dann auch, als die ganzen Spieler verletzt waren, am Ende der Saison auch ein paar Snaps bekommen. War in Ordnung, steht jetzt hier auch schon als Backup von Fred Warner drin. James Burgess Jr., das ist so ein Journeyman, der hat, glaube ich, schon bei 7 oder 8 verschiedenen Teams gespielt als Linebacker. War auch undrafted damals, also ist wahrscheinlich ein guter Camp-Buddy. Kann es sein, dass er aufs Team schafft, kann auch nicht sein. Das ist, glaube ich, bei diesen ganzen Spielern auf jeden Fall wirklich ein Crapshoot, da irgendwie eine Prediction zu treffen. Da wird es wahrscheinlich auch darauf ankommen, welcher von den Spielern dann letztendlich auch im Special Teams eine gute Leistung zeigt. So wie es ja auch lange bei Mark Nsotscha der Fall war, der ja jetzt leider keinen neuen Vertrag bekommen hat bei den Niners. Meines Wissens auch immer noch nicht irgendwo untergekommen ist. Aber
nee, ich glaube, er ist immer noch Free Agent.
Genau.
Oder er ist jetzt im Podcast-Team untergekommen von, Football Promise war es, genau.
Genau, ja. Ja, gut. Ne, da würde ich vielleicht doch lieber NFL spielen, aber ne, ist ja, muss ja auch jeder selber wissen.
Ja, kann man so sagen.
Ja, nein, ist ja alles gut. Ist ja ein sehr sympathischer Typ, wir hatten ja auch ein paar Mal mit ihm Kontakt. Also mal schauen, ich würde ihm wünschen, dass er noch ein Team kriegt. Jonas Griffith habe ich hier jetzt noch aufgelistet. Der hat zumindest im Trainingscamp wohl einige Plays gehabt. Letztens glaube ich auch, wo er George Kittle ziemlich hart angegangen ist, glaube ich, habe ich gelesen. Wo dann auch ein bisschen Aufschrei gab, ne? Man kennt das ja, wenn es da so ein bisschen lauter wird im Camp, wenn da mal ein harter Tackle oder so stattfindet. Also der hat da so ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Mal gucken, ob der eine Chance hat aufs Team. Elijah Sullivan, auch ein undrafted Free Agent gewesen, schon 24 auch. Also ist ja für einen Rookie relativ alt, sage ich mal. Devin Bellamy, alles so Namen, die man sich wahrscheinlich nicht merken muss, wenn es darum geht, wer da am Ende Starter ist bei den Niners. Und das war jetzt die letzten Saisons ähnlich, ne? Dass so die 3, 4, 5 der Linebacker bei den Niners nicht die allzu großen Namen waren. Und man ist damit bislang ganz gut gefahren. Ist halt die Frage, ne? Wenn du dann wirklich mal auch eine Verletzung hast und ich will es nicht beschreien, aber wenn dann Fred Warner mal ein paar Spiele ausfällt, könnte es eng werden, weil da hast du dann wirklich
definitiv
nicht die größte Qualität, ne? Und
es ist halt, dann haben wir doch das Problem, dass allein schon kein Playcaller bei der Defense wirklich da ist, weil ich weiß nicht, ob Trey Greenlaw das kann. Ich habe noch nie was drüber gelesen und das muss man halt dann sehen. Ich glaube, dass halt allein schon auch ein Aziz Al-Shaair zwar gut ist, aber ob er dann als einen, ich nenne es mal Pass-Coverage-Linebacker, wenn er dann halt wirklich spielen müsste, wenn einer von den beiden ausfällt, dann noch was taugt, ist die Frage. Marcel Harris ist halt auch dieses Fragezeichen, kann er das als Linebacker, weil ich glaube, Eric Reed hat ja damals das selber gemacht, also Eric Reed von uns damals, nicht sein Bruder Justin Reed, da hat es ja auch nicht so wirklich funktioniert. Es ist halt immer so dieses, ich weiß halt nicht wirklich. Und dann hast du halt auch das Problem, wenn du einen Safety, einen Marcel Harris auf Linebacker hast, der ist ja dann schon nochmal ein Stück schmäler als ein Trey Greenlaw, und dann ein Run kommt, dann ist halt komplett vorbei. Ich weiß nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir da im Draft ein bisschen noch was adressieren diese Saison. Haben wir dann doch nicht getan. Free Agency hat sich auch nicht wirklich was großartig getan. Also, bleib gespannt. Aber scheinbar, ich glaube, wenn die da wirklich einen großen Lead gesehen hätten, hätten die da auch jemanden getraftet. Weil die Option gab es ja im Draft mal nicht ganz okay in der late, späteren Runde. Ich bin mal gespannt, was wir dazu erwarten haben. Auch vor allen Dingen in der Preseason.
Ja, absolut. Ne? Also, da bin ich auch gespannt, weil auch die Tiefe das ja auch irgendwie nicht so hergibt. Ne? Also ich sehe hier auf Middle und Strongside Linebacker sind nur drei Spieler insgesamt angegeben. In der D-Line, die ist komplett full, was das angeht. Deswegen muss man mal gucken. Wie gesagt, ich will da nichts beschreien, aber wenn da dann irgendwie irgendwer mal ausfällt aus irgendeinem Grund, ist das schon ein herber Qualitätsverlust und kann nicht so gut aufgefangen werden wie in der D-Line. Aber es ist eben so, das hatte ich gestern im Seahawks-Podcast oder vorgestern war es, auch gesagt, es ist eben so, du kannst nicht auf jeder Position nur Superstars haben und auf, als Backup irgendwelche Spieler, die bei anderen Teams starten. Und wenn die 49ern es so valuen, dass sie da eben dann in der Tiefe sparen, weil man muss ja sagen, in der Spitze mit Warner und Greenlaw, der eine Top-Nummer 2 ist, ist das immer noch eine hohe Qualität, sodass sich da eine Front 7 ergibt, die auch bockstark ist. Und deswegen ist das, glaube ich, Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, wenn man es überhaupt Meckern nennen möchte. Und ja, man darf gespannt sein, wie sich die Spieler dahinter dann zeigen werden. Ich finde es ganz interessant, weil man sieht schon, dass so, zumindest was den Draft angeht, dass die Niners da jetzt nicht allzu früh diese Position adressieren. Was so ein bisschen widersprüchlich dazu ist, dass sie ja Quan Alexander so einen teuren Vertrag gegeben haben. Ich weiß nicht, ob sie jetzt daraus gelernt haben oder ob es einfach daran lag, dass sie nicht den Spieler gesehen haben, irgendwie in der Free Agency oder im Draft, dass sie so nicht so viel Kapital dafür ausgegeben haben. Aber ich finde, insgesamt ist es schon auffällig, weil Warner war ein Drittrunden-Pick, Greenlaw war ein Fünftrunden-Pick und die anderen Linebacker, ich glaube Flanagan, Foles, Griffith, Sullivan, Hilliard, Bellamy und Burgess, meine ich auch, alles undrafted Spieler. Ne? Also ob die jetzt die selber geholt haben, undrafted oder von anderen Teams, man scheint da möglicherweise gar nicht so viel Wert drauf zu legen, guckt da vielleicht mehr auf die Athletik oder auf bestimmte Attribute, die Spieler mitbringen, ob es Special-Teams-Fähigkeiten sind oder sowas. Aber das ist mir auf jeden Fall jetzt schon in den letzten Jahren aufgefallen. Ich hoffe, dass es gut geht. Es war ja die letzten Jahre auch so, dass es geklappt hat. Und ja, das wird man auf jeden Fall sehen müssen, ob sich das dann irgendwie rächt aus irgendeinem Grund. Ich hoffe nicht. Ich gehe auch nicht davon aus. Und ja, dementsprechend denke ich, kann man sagen, Linebacker-Core, wenn er fit ist, mit einer der Besten der Liga dahinter.
Vielleicht können wir noch eine Sache anmerken, die wir jetzt nicht so durchdacht haben und angesprochen haben. Hm. Wir haben ja noch Samson Ebukam, den haben wir in der letzten Folge schon angesprochen, der ja auch bei den Rams so ein bisschen Strongside-Linebacker gespielt hat in die Richtung. Den könnte man eventuell noch so als Notlösung sehen auf Strongside-Linebacker, wenn da irgendwas ist. Aber auch das ist eher so mehr schlecht als recht, denke ich mal. Und Dee Ford wurde ja damals auch mal angedacht, also eventuell in der Base-Formation Strongside-Linebacker spielen könnte. Also ein paar Optionen haben wir da bestimmt schon noch. Oder man kann ja dann auch immer noch jemanden sein oder für jemanden trainen, der dann da ist. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, yo, Jerry's Camp wird eh noch irgendjemand gecuttet und jetzt sein bringt nicht irgendwie viel. Vielleicht kriegen wir dann noch irgendwie so einen guten Value-Typen, der irgendwo bei einem anderen Team gecuttet worden ist, wegen irgendwas. Aber ich glaube, sonst haben wir es jetzt auch ganz gut eigentlich abgedeckt.
Absolut, ja. Ich denke auch, was die Linebacker-Gruppe angeht, kann man da dann jetzt auch das Ganze abschließen. Wechseln wir mal auf die andere Seite des Balls in die Offense zurück und ja, gehen da mal auf eine unserer Lieblingspositionen von unserem Head Coach ein, von Kyle Shanahan, und zwar die Running Back Position. Es ist Jahr für Jahr das Gleiche, dass ich immer gefragt werde oder auch in den Podcasts, wo ich dann zu Gast war, sag mal, welchen Running Back kannst du denn empfehlen für Fantasy Football? Und ich sage Jahr für Jahr, es tut mir leid, aber es gibt keinen Spieler, den ich ohne Bauchschmerzen jemanden ans Herz legen kann, den er sowohl in der Dynasty-Liga als auch in der Redraft-Liga früh draften kann. Und das liegt einfach daran, dass es jetzt ja, seitdem Kyle Shanahan da ist eigentlich, einfach der Fall ist, dass er wirklich danach geht, wie das Spiel gerade aussieht, was für ein Running-Type du brauchst, wie der jeweilige Spieler in Form ist, wie er gegen die jeweilige Defense zurechtkommt. Und dementsprechend haben die 49ers auch viele verschiedene Running-Back-Typen, über die wir jetzt kurz reden wollen. Und ich muss leider alle enttäuschen, die hier zuhören. Ich kann auch dieses Jahr wirklich wieder nicht irgendwie rausgehen und sagen, holt euch den und den Running Back der Niners, denn der wird definitiv 10 Touchdowns scoren, 1000 Yards machen. Wird nicht passieren und ja, vielleicht in der Bestball-Liga oder so, aber wird schwierig. Was sagst du, Moritz? Running Back, der die meisten Snaps am Ende der Saison bekommen wird? Was wäre da deine Prediction?
Der am gesundesten bleibt, würde ich mal sagen. Das ist immer auch so ein bisschen das Problem bei uns in Running Backs. ich glaube, als etatmäßig Starter ist ja immer noch Raheem Mostert. Dahinter ist jetzt bei mir Trey Sermon. Man muss halt dazu sagen, wir haben halt immer so zwei Runningback-Typen, immer so ein bisschen mehr den Speed-Guy und dann so ein bisschen mehr die Wuchtbrumme, wie jetzt zum Beispiel mit Jeff Wilson, der dann einfach mal die Abrissbirne spielt. Wo er jetzt auch ein bisschen Trey Sermon eher mal gehört, der natürlich so ein klein bisschen vielleicht noch diesen Mischmasch hat von einem Raheem Mostert, der sich trotzdem noch gut bewegen kann, auch wenn sein Top-End-Speed jetzt nicht so hoch ist. Es ist schwierig, wenn ich jetzt einen nehmen würde, würde ich Mostert nehmen, weil ich glaube einfach die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, weil er auch vor allen Dingen gesund bleibt, weil er immer einer der besten Running Backs an der NFL war. Gerade auch bei Yards per Carry. Wahrscheinlich der wichtigste Stat, wenn man so von den Basic Stats ausgeht. Eigentlich ja immer ganz vorne dabei in der NFL, wenn nicht sogar die 1, meine ich. Ja, schwierig. Aber Mostert ist halt auch immer so, dieses Fragezeichen, kann er die ganze Saison über gesund bleiben? Und wir wissen ja auch, dass Shannon an sich schon immer sagt, ja, ich mag es eigentlich, wenn in jedem Spiel 3, vielleicht sogar 4 Running Backs Snaps bekommen und rennen, weil dann einfach die Wahrscheinlichkeit, dass sich einer verletzt, geringer ist, weil er halt einfach nicht so übermüdet ist, nenne ich es jetzt mal. Aber andererseits halt auch einfach du diesen Perk hast, dass wenn sich einer verletzt, du dann immer noch jemanden hast, der rennen kann. Und zwar ein paar bei uns. Oder jetzt nicht wie zum Beispiel, wenn sich die bei den Giants Saquon Barkley verletzt, dann irgendwie ganz großes Fragezeichen auf Running Back ist. Ja. Aber ich glaube, dass jetzt Running Back so ein bisschen mit die unwichtigste, in Anführungszeichen, Position dann ist, beziehungsweise die ersetzbarste Position. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht nochmal ansprechen. Und es macht jetzt wahrscheinlich auch hier nichts zur Diskussion zur Sache.
Witzig, dass du es ansprichst, weil das größte Fragezeichen, wie du es gerade genannt hast, spielt ja jetzt auch bei uns, Wayne Gallman, der ja letztes Jahr Saquon Barkley auch ganz ordentlich vertreten hat und sicherlich auch die Chance gehabt hätte, in irgendwelchen anderen Teams auch als Starter aufzulaufen, aber sich der Herausforderung angenommen hat und jetzt höchstwahrscheinlich es aufs Roster schaffen wird, sage ich jetzt einfach mal, lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster und ja, auch den 49ers nochmal eine gewisse Flexibilität gibt. Ne? Er erinnert mich auch so ein bisschen im Typ an Jeff Wilson, der wahrscheinlich noch ein bisschen länger ausfallen wird. Ich sehe es hier gerade auch am Depth Chart, ist er als Out aufgeführt, weil er definitiv nicht in den ersten Spielen noch auflaufen kann. Und ansonsten hat man da auch in der Hinterhand, ne? Mit Jermichael Hasty, da erinnere ich mich, im letzten Jahr gab es einen kleinen Hype um ihn, als Undrafted Free Agent hatte man den bekommen. In der 6. Runde dieses Jahr hat man Elijah Mitchell geholt noch, ne? Der auch mit seinem Speed auf jeden Fall definitiv eine Waffe sein wird, sein kann. Der, hatte ich gehört, übrigens auch als Gunner eingesetzt wird in den Special Teams. Genau. Ne? Also so ein bisschen so wie Raheem Mostert seine Rolle gefunden hatte bei den Niners. So wird er jetzt auch rangeführt. Und ja, ich finde es interessant. Ne? Du sagtest eben, unwichtig, also austauschbarste Position oder so. Aber dass Kyle Shanahan das immer noch so ziemlich trotzdem valued, ne, da diese Flexibilität zu haben, ne, wenn man jetzt daran denkt, für genau, Trey Sermon wurde hochgetradet, Elijah Mitchell hat in der 6. Runde gekriegt. Ne? Ja, genau. Ne, das war schon ein überraschender Move, ja.
Wir können uns so ein bisschen, wenn man so ein bisschen philosophieren will, man kann halt irgendwie auch sagen, vielleicht ein Raheem Mostert ist vielleicht eher dann so der First Round Back, der jetzt, wie damals auch zum Beispiel, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Wie hieß er nochmal, der dann gegen die Browns zum Beispiel diesen langen Lauf? Nee, danach.
Breeder meinst du? Breeder.
Breeder, genau, ja. Matt Breeder oder Pryder, wie auch immer ausgesprochen wird jetzt. So ein bisschen am Anfang der Saison die Hot Hand hat und so ein bisschen generell spielen wird. Und ob es dann halt zum Mitte, Ende der Saison ist oder auch in einem Spielverlauf individuell, ist halt immer so die Frage, weil, wie ich sag, der am besten performt in einem Spiel, der bleibt auch drin. Laut Kyle Shanahan immer, das ist ja immer eh so sein Ding. Was auch definitiv seine Daseinsberechtigung hat, beziehungsweise seine Berechtigung hat. Aber ja, ich denke jetzt mal, ich weiß nicht, ob man jetzt darüber so viel sprechen kann. Wie gesagt, ein jetzt an sich ausmachen ist wahrscheinlich fast gar nicht möglich. ja, schwierig, ne?
In einem meiner Dynasty Leagues habe ich auch tatsächlich beide, also Mostert und Sermon. Das ist vielleicht so das Einzige, wo man sagen kann, ja, das ist eine Kombi, mit der kann man ein bisschen arbeiten, weil du dann halt gucken kannst, okay, wer hat im letzten Spiel mehr gespielt, auch wenn das meistens wenig aussagt. Aber hast du zumindest so eine gewisse Flexibilität drin, wenn der eine verletzt ist, dann spielt der andere auf jeden Fall mehr, weil das, glaube ich, kann man schon so festhalten. Und ja, Raheem Mostert ist nicht mehr der Jüngste, ne? 31, glaube ich, das ist ja für einen Running Back schon 30. relativ... Ja. Alt, ja, ohne da jetzt, ne, wie gesagt, ohne ihm da jetzt irgendwie zu nahe zu treten zu wollen, aber die meisten Running Backs sind ja noch ein bisschen jünger. Vertrag läuft aus, ne, hatte da vorher auch schon ein bisschen Clinch mit den Niners. Ich glaube, dass es sein letztes Jahr bei uns sein wird. Ich denke nicht, dass die Niners dann sich nochmal groß Mühe geben werden, ihm dann einen teuren Vertrag zu geben, den er sicherlich haben wollen wird. Und Trey Sermon jetzt mit einem Vierjahresvertrag, Elijah Mitchell mit einem Vierjahresvertrag. Das sind dann die Leute, denke ich mal, die auch die Zukunft sind bei den Niners. Trey Sermon so ein bisschen, glaube ich, so der variablere Back und Raheem Mostert so ein bisschen mehr dieser Boom-or-Bust-Runner, ne? Also der halt dann wirklich mal über die Außen auch durchbrechen kann mit seiner unglaublichen Schnelligkeit, dann einfach auch mal wirklich gut ist für so einen langen, langen Touchdown-Run, wie du gerade schon sagtest. Und Trey Sermon dann auch mehr so vielleicht auch die Goal-Line-Carries bekommt, aber das wird...
Genau, ja. Das ist so ein bisschen, ich glaube, wir haben als Trey Sermon möglich, du hast es, glaube ich, perfekt, du hast meine Meinung auch exakt wieder gespiegelt. Raheem Mostert ist halt immer so ein Fragezeichen. Vor allen Dingen, er ist ja auch öfters verletzt gewesen die letzten Jahre und Running Backs sind genau, halt immer schlecht. Vor allen Dingen, wenn du halt als Running Back wie Raheem Mostert auch so ein bisschen, ich nenne es mal einfach so ein bisschen zärtlicher bist, er wiegt ja jetzt, glaube ich, nicht mal 90 oder 95 Kilo wie andere Running Backs, dann ist halt eine Verletzung schon nochmal wahrscheinlicher. Und ich denke mal auch, dass wir Trey Sermon, auf den freue ich mich persönlich schon, weil ich glaube, ich habe schon mies Bock, den zu sehen. Weil wir sehen ja auch immer wieder, was ein Jeff Wilson, der ja so ein ähnlicher Spielertyp ist wie ein Trey Sermon, also wahrscheinlich der vergleichbarste, ist abliefert, vor allen Dingen gegen die Cardinals. Wir haben es in den letzten Folgen schon mal angesprochen, war es. Ist halt einfach saumäßig gut. Also da brauchen wir halt nicht drüber reden. Und wir haben halt dieses Luxusproblem, dass wir uns überlegen müssen, wenn alle gefit sind. Also ein Jeff Wilson wird vielleicht ein bisschen später zurückkommen. Dann haben wir 5, vielleicht 6, je nachdem, wie es um ihn steht. Müssen daraus dann 4 auswählen. Das ist halt auch so ein Ding, mit wem gehst du dann? Ich denke, dass so ein bisschen diese Odd Man Out einfach ein Rain Gellman ist, weil einfach alle anderen noch im Rookie-Deal sind und Raheem Mostert der Leading Back ist. Aber ich denke mal, das wird einfach die Zeit dann noch zeigen und vor allem jetzt auch die Preseason-Spiele mal, denke ich. Vielleicht finden wir noch irgendeinen anderen Running Back, den wir auf dem Roster haben, den wir jetzt gar nicht irgendwie so sehen, weil bei mir im Draft steht keiner mehr, der dann da abfällt. Aber ich denke, das ist mal noch Zukunftsmusik. Ich denke, ja, dass dieses Hauptaugenmerk denke ich mal auf diesen 6 Backs. Und ich denke mal, dass wir 4 auf jeden Fall im Team haben werden. Ob dann alle 4 active sind, weiß ich nicht am Game Day. Und bei einem machst du vielleicht auch diesen Trick, dass er auf IR ist, obwohl er nur so eine kleine Verletzung hat, dass du ihn halt nicht cutten musst oder so. Das bietet sich ja dann bei Jeff Wilson zum Beispiel an. Aber ich denke mal, dass einer von denen uns definitiv wahrscheinlich leider verlassen wird. Definitiv wahrscheinlich leider. ist halt ja, leider nicht einfach. Und ich glaube, wir würden auch versucht, den Kyle Shanahan zu lesen, was er macht, dann geht es nicht wirklich gut aus. Wir haben es ja schon öfters mitbekommen.
Ja. Und auf dem Papier ist da ja noch ein weiterer Running Back, der sowieso seinen Spot mehr als sicher hat, glaube ich, als fast alle anderen. Und ja, die Rede ist natürlich von Fullback Kyle Juszczyk, den man auch verlängert hat in der Offseason jetzt, hat einen neuen 5-Jahres-Vertrag bekommen, glaube ich, über 27 Millionen, wenn ich mich nicht täusche. Ist bei mir ein bisschen bitter aufgestoßen. Wir haben die Diskussion ein paar Mal geführt. Ich will das jetzt gar nicht ausführen, viel länger. Ich glaube, man kann auch die positiven Seiten finden dieses Deals. Ne? Kyle Juszczyk ist einfach für diese Offense ein essentieller Teil. Er ist ein halber O-Liner, er ist ein halber Receiver, er ist ein halber Running Back. Er ist einfach wirklich wie so ein Schweizer Taschenmesser. Ich würde mir nur wünschen, dass man ihn dann wirklich auch noch mehr als dieses Schweizer Taschenmesser einsetzt, dass man auch noch mehr vielleicht auch das sieht irgendwo auf dem Statsheet und er da nicht dauernd quasi als sechster O-Liner die Blocke setzen muss, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu voreingenommen oder so. Die Leistung, die er dann zeigt, auch als quasi sechster O-Liner, sagte ich ja gerade, sind sicherlich nicht hoch genug zu bewerten. Deswegen glaube ich, hat auch er definitiv seinen Platz im Roster und auch in der Start-Formation natürlich verdient. Und ich glaube, wir können wirklich froh sein, dass wir so einen Spieler von der Qualität gefunden haben, dass Kyle Shanahan wirklich da auch einen hat, auf den er sich verlassen kann und diese Rolle dann auch wirklich scheinbar keinem anderen anvertrauen möchte. Weil wenn man ehrlich ist, hat das jetzt auch nicht immer so gut ausgesehen. Ich weiß nicht, Ross Dwelly hat da mal gespielt. Ich habe hier gerade noch Josh Hokitt in der Preseason
mal. Josh Hokitt sieht ja angeblich gar nicht mal so schlecht aus im Camp als Backup-Fullback. Das wird auch noch, da werden dann, ich glaube, Lukas und Jan war es, nochmal in den nächsten Folgen drauf zu sprechen kommen, wie es dann bei Titans und Receivern aussieht und so weiter. Kyle Juszczyk, wie du es wirklich richtig gesagt hast, ist so dieses Problem. Man kann halt natürlich immer sagen, ne, Fullback mit dem Gehalt ist und wenn du auch schon einen Raheem Mostert hast, der jetzt nicht unbedingt schlecht verdient, aber jetzt okay, nicht wirklich so gut. Ist es jetzt wirklich notwendig gewesen? Wir hatten ja auch drüber gesprochen. Aber ich finde ihn halt schon essentiell wichtig, weil ich glaube, 2019 hat oft und gut genug gezeigt, dass wenn George Kittle und oder Juszczyk fehlen, vor allen Dingen, wenn beide fehlen, dann halt das Running Game schon ordentlich an Effektivität verliert. Und gerade wenn es ein Jimmy Garoppolo, der jetzt halt kein Top 10 QB in NFL ist, spielt oder dann auch einen Trey Lance eventuell übernimmt, man weiß es ja noch nicht, man munkelt nur. Da werden wir auch nochmal in einer späteren Folge drauf zu sprechen kommen. Dann ist halt so ein Running Game als eine solide Foundation schon halt wirklich, wirklich wichtig. Und ich glaube, wir haben jetzt auch schon oft genug gesehen, dass es halt nicht wirklich so wichtig ist, wer jetzt der QB ist, solange er halt gut ist und gut spielen kann. Und das Running Game, wenn es wieder seine 5, 6 Yards per Carry holt, dann viel Spaß ist zu stoppen.
Absolut, ne? Und ist auch auf jeden Fall bei mir persönlich so eine Position, die auch so ein bisschen zu kurz kommt. Ne? Ich glaube allgemein, so wenn du so der Otto-Normal-Football-Schauer bist, dann ist es ja so, dass Running Backs relativ viel im Fokus sind. Bei mir ist das irgendwie gar nicht so. Also ich nehme diese 49ers Running Backs immer irgendwie so ein bisschen als selbstverständlich wahr, dass es mir eigentlich egal ist, welcher Name da gerade läuft, weil ich weiß, egal welcher Spieler da spielt, der wird seine Yards machen und der wird seine Touchdowns machen. So, und da, ich komme da gar nicht in so einen Personenkult rein, wie es zum Beispiel um Saquon Barkley oder Ezekiel Elliott oder zeitweise auch ein Todd Gurley oder so gab. Für mich ist es einfach so, diese Position des 49ers Running Backs ist so ein bisschen auch auswechselbar, weil ich da jetzt auch schon, seitdem Kyle Shanahan da ist, wirklich viele Spieler gesehen habe, die da fantastische Spiele gemacht haben. Das bezieht sich jetzt, wie gesagt, ja nicht mal nur auf verschiedene Saisons, sondern wirklich auch auf verschiedene Spiele, wo dann auf einmal Jeff Wilson 4 Touchdowns macht, aber im nächsten Spiel ist es Raheem Mostert und im nächsten Spiel ist es dann auf einmal Tevin Coleman gegen die Browns, haut Matt Breida dann einen 80-Yard-Touchdown raus, also das ist halt auch eine Sache, die bei den 49ers irgendwie besonders ist und ist auf jeden Fall auch was, auf das wir uns definitiv freuen können. Auch jetzt in der Preseason, denke ich, ist da ja jetzt eine gewisse Qualität vorhanden, dass auch auf jeden Fall Spieler, die ja bei anderen Teams womöglich ein bisschen höher im Depth-Chart wären, auch Spielzeit bekommen, wenn schon die Backups drauf sind, des eigenen Teams und auch der Gegner. Und das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wer sich da so als dritter, vierter Mann durchsetzt. Und insgesamt, glaube ich, kann man mit beiden Positionsgruppen, Linebacker als auch Running Back, sehr zufrieden sein. Oder hast du noch was einzuwenden?
Nee, an sich eigentlich definitiv nicht. Und ich kann mich auch wieder nur bestätigen. Also mir geht es halt genauso. Man weiß halt wirklich, ja, egal wer als Running Back drin ist, außer als komplett irgendwie jemand, den gar nicht kennt, der wird seine Yards machen. Ich glaube, wir haben letztes Saison, als ich mir nochmal ein, zwei Spiele angeschaut habe, wenn er so ein bisschen langweiliger war, jetzt gerade mit Corona, öfters auch mal Deebo Samuel als Running Back gesehen. Oder auch vorletztes Saison. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussehen wird. Dieses Saison, ich glaube es mal nicht, weil wir einfach so viele Running Backs haben. Receiver dann so ein bisschen vielleicht dünner ist und auch ein Deebo Samuel jetzt mit seinen Hamstring-Injuries die letzten Saisons vielleicht sogar zu kämpfen hatte. Aber ich glaube, da braucht man sich wirklich keine Sorgen machen. Und wir wissen ja, ist ja das Schöne dran, dass nicht, wenn irgendwie ein Running Back jetzt ausfällt, dann alles den Bach runtergeht, sondern wir wissen, unser Running Game ist da. Ist so quasi neben dem Tod steuernd so die dritte Naturkonstante gefühlt. aber ich denke mal, da werden wir auch viel Spaß haben beim Zuschauen. Und es wird natürlich auch einem Jimmy Garoppolo und einem Trey Lance wirklich zugutekommen, weil es einfach so ein bisschen diese Last von der Schulter runternimmt und die Defense halt wirklich dann die Box ein bisschen vollstellen dann muss, weil sie halt wissen, ey, wir müssen das Running Game stoppen, weil sonst laufen die uns halt den Grund und Boden zusammen.
Ich will ja nicht anfangen zu schwärmen, aber das Running Game noch zusammen dann mit Trey Lance als Running Option, ich sag ja nur. Also,
und auch tiefe Pässe. Ne?
Ja gut, nein, wie gesagt, das ist noch Stoff für eine andere Folge, für die Preview der Quarterback-Position, wo wir uns auch natürlich ein bisschen länger dem Ganzen annehmen werden müssen. Dann auch hoffentlich schon mit den ersten Eindrücken aus den Preseason-Spielen, die bis dahin durchgeführt worden sind. Man darf gespannt sein. Erstes Spiel gegen die Chiefs steht an. Und ich kann es kaum erwarten. Also auch in der letzten Folge habe ich es ja auch schon gesagt, vor einem Preseason-Spiel selten so gehypt gewesen. Und es ist eine schöne Zeit, die mal wieder auf uns wartet. Trainingscamp neigt sich dem Ende zu. Ich glaube, die Niners haben noch ein Joint Practice dann mit den Chargers. Nächste oder übernächste Woche ist es vor dem Preseason-Spiel. Und ja, bis die Saison dann losgeht, ist es jetzt auch nicht mehr allzu lang. Ich glaube, 3 Wochen sind es noch. Und ja, dann haben wir wieder jedes Wochenende hier die volle Dröhnung. Und ja, das war's hier von dieser Position Preview. Wir machen noch weiter und besprechen natürlich auch noch die restlichen Positionsgruppen. Aber wie gesagt, das soll es jetzt hier gewesen sein. Moritz, danke auf jeden Fall, dass du wieder dabei warst. Und ja, ich freue mich auf unsere nächsten Aufnahmen.
Danke, dass ich wieder dabei sein durfte und bis zum nächsten Mal.
Jo, macht's gut. Ne? Den Podcast, wie gesagt, wie immer folgen, abonnieren, gerne weiterempfehlen, wenn ihr Fragen habt oder Gäste oder Vorschläge, die wir mal mit aufnehmen sollen, könnt ihr das gerne bei uns machen. Das war's von uns. Macht's gut, schöne Woche, viel Spaß beim Hören und Go Niners.
Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter @49ersEmpireGER.